Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf der MLS-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mit dabei sind wieder Daniel.
Hi.
Anne.
Hi.
Und meine Wenigkeit. Heute haben wir uns vorgenommen, über die Rekorde und Legenden in der MLS-Geschichte ein bisschen zu quatschen und zu reden und mal schauen, was wir da so alles entdecken. Vielleicht gibt's ja da sehr interessante Fakten und Rekorde eben. Aber bevor wir dazu noch kommen, ist in dieser Woche etwas Wichtiges auf der Trainerbank von New England passiert. Möchte dort einer von euch drüber was erzählen?
Ja, kann ich machen. Also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, gestern, also am heute Sonntag, saß nach, ich glaube, 2 Jahren Ruhezeit, Rente, was weiß ich, saß wieder Bruce Arena auf der Trainerbank. Und zwar dieses Mal nicht bei der Galaxy, sondern bei New England. Und für alle, die es, ja, wie gesagt, nicht wussten, vergangene Woche wurde bekannt gegeben, es war, soweit ich weiß, am Donnerstag, dass Bruce Arena den Job als Trainer annimmt und dazu noch den als GM. Das war doch General Manager, oder?
Sportdirektor, oder?
Ich schaue es gleich.
Ich dachte GM. Ja, auf jeden Fall, er hat halt eine Doppeltrolle, also Trainer und einen Posten im oberen Managementbereich. Er ist aber auch nicht der einzige Trainer, der das hat. Es gibt, glaube ich, noch 3 weitere. Peter Vermees von Kansas City hat auch eine Doppeltrolle. Der Trainer von Toronto und der Trainer von, Montreal war's. Die haben auch noch eine Doppeltrolle. Mir fallen, Montreal ist Garde-Trainer und von Toronto weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt. Aber diese 4 Trainer sind eben mit einer Doppelrolle in der MLS. Sonst, ja, die restlichen Trainer dürfen sich auf ihren Trainerjob konzentrieren. Doppelrollen sind halt immer so eine Sache, die bedeutet natürlich mehr Arbeit und du kannst dich nicht auf eine Sache konzentrieren. Ob das dann eben mit Bruce Arena dann auch so klappt, mal schauen, was er noch in seinem Alter da rausreißen kann. Ja, bei dem Trainer von Toronto und von Montreal kann man noch nicht viel sagen, die sind noch nicht so lang im Amt. Peter Vermees von Kansas City macht's eigentlich souverän bis jetzt. Also Kansas hat schon gute Resultate geholt und auch in der Transferpolitik haben sie solide eingekauft oder Verpflichtungen gemacht. Ja, diese Saison ist jetzt mal nicht so gut, aber das hat andere Faktoren. Sonst habt ihr noch was zu dem ganzen Thema zu Bruce zu sagen?
Ich habe übrigens gerade nachgelesen, er ist Sporting Director geworden.
Sporting Director, okay.
Okay, alles klar. Kleinigkeit noch und zwar sein Debüt, welches er gestern wieder gefeiert hat, beziehungsweise Comeback, muss man ja sagen, endete torlos. Und damit kann New England eigentlich leben.
Es ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, wenn sie keine Tore reinbekommen.
Oh ja.
Oh ja. Gut, dann wollen wir mal weitermachen mit einem Spiel, das wir super als Überleitung nehmen möchten. Surprise, surprise. Wir werden San Jose gegen Chicago mal einblenden. Das ist auch auf Deutsch gewesen, wieder bei The Zone. The Zone hat ja die MLS-Rechte. Wer es noch nicht gehört hat oder mehr darüber hören möchte, kann sich gern unsere letzte Folge von letzter Woche anhören. Dort haben wir ausführlich über den TV-Vertrag gesprochen. Möchte einer von euch das Spiel oder darf ich es Revue passieren lassen?
Wir können es ja gemeinsam Revue passieren lassen.
Ja, machen wir es gemeinsam.
Aber als Spoiler will ich schon mal sagen, was wir gerade bei New England gesagt haben, dass sie froh sein können, kein Tor eingelassen zu haben. Ich glaube, bei Feier wäre man es auch gewesen.
Mhm. Aha. Vor allem mit Kasper Schmeichel im Tor. ich meine David Oestedt. Ups.
Für alle, die das Ergebnis noch nicht hören wollen, mutet euch jetzt mal, also unseren Podcast, und zwar Chicago went to San Jose for one reason to lose. Muss mal wieder im Grüße gehen raus an MLS-Memes auf Instagram, die das da immer wieder ein bisschen aufleben lassen, wenn Spiel 4-1 rausgeht.
Und Schweinsteiger hat nicht gespielt.
Gibt's nicht.
Doch, es gibt's. Herbers war auf der Bank, aber leider nicht eingewechselt. Aber kein Schweinsteiger im Kader. Der ist schön daheim in Chicago geblieben. Vielleicht ist auch das der Grund der Niederlage.
Naja, aber wieso wir jetzt eigentlich das Spiel ansprechen, fragt er euch. Und zwar, ja, da ist gestern was Historisches passiert. Drücken wir es jetzt mal so aus. Und
aber es dauerte 21 Minuten bis zu dem ersten Moment. Es gab zwei Momente.
Yep. Und zwar bis gestern ungefähr 22 Uhr war ein gewisser Landon Donovan, welchen vielen Begriff sei, der beste Torschütze der MLS. Und hat diese auch mit 145 Toren angeführt. Dicht gefolgt von Chris Wondolowski, welcher noch ein aktiver Spieler ist. Und zwar spielt dieser in San Jose für die Earthquakes. So.
Das geisterreiche Gespenst vor dem Tor.
Und
jedenfalls vorm Spiel.
Dann dachte sich Chris Wondolowski, Mensch, der 18. Mai ist ein historischer Tag. Wie gesagt, 21 Minuten ist es passiert. 1-0 für ihn. Ja, für ihn, für die Earthquakes. Und damit ist er gleichgezogen in der ewigen Torschützenliste. Sprich, sowohl Landon Donovan als auch Chris Wondolowski oder wie wir ihn jetzt nennen, Wondolowski, waren zu diesem Zeitpunkt beide bei 145 Toren.
Das ist übrigens auch nur für zwei Teams in der MLS. Also er hat nicht oft gewechselt. War tatsächlich den Earthquakes immer ziemlich treu, muss man zugeben.
Der hat vielleicht Nerven.
Bis zu diesem Zeitpunkt. Weil was dann in der zweiten Halbzeit passierte, da man kann es so stehen lassen. Und zwar dachte sich dieser Chris Wondolowski, wenn ich schon gleich ziehe, kann ich auch gleich in Führung gehen. Und dass er den Abstand noch ein bisschen ausbohnt, hat er nicht nur ein Tor geschossen, auch nicht zwei. Nein, er hat einen Hattrick geschossen, beziehungsweise einen Viererpack insgesamt. Und damit steht er jetzt halt drei Tore vor Landon Donovan, welcher bereits seine Karriere beendet hat in der MLS.
Aber Landon Donovan hat in den letzten paar Jahren so oft seine Karriere wieder aufgenommen und in anderen Ligen gespielt. Ich traue ihm auch zu, dass er jetzt nochmal sagt, so, ey, das ist mein Rekord. Er fängt jetzt wieder an, bei LA Galaxy zu spielen. LA Galaxy.
Also Er spielt, glaube ich, in Mexiko gerade aktuell. Nee.
Da hat er die Karriere auch wieder beendet. Dann hat er eine Saison, glaube ich, Futsal gespielt. Und jetzt hat er wieder erstmal seine Karriere beendet. Aber niemand weiß, wie lange.
Das ist die Frage. Glaubt ihr, er sagt wirklich, hey, das ist mein Rekord. Chris Wondolowski, ich erkläre dir jetzt hier mit den, ich sage jetzt nicht Krieg, sondern den Kampf an. Oder glaubt ihr, er respektiert ihn? Beziehungsweise er macht jetzt Platz für ihn.
Wird Landon Donovan nicht machen. Er wird ihm den Platz natürlich gönnen.
Der würde eh nichts mehr reißen in der MLS, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Ich meine, über Chris Wondolowski hat man vielleicht das Gleiche gesagt.
Okay, das stimmt.
Ich meine, bislang hat er sich auf Twitter noch nicht geäußert dazu, ob er wieder irgendwie seine Karriere aufleben lässt.
Hat sich Trump schon geäußert, dass er den Rekord holen möchte? Über Twitter.
Naja, sein Sohn spielt in der Jugend von DC United.
Oh. Interessant.
Das sollte man
Surprise,
im Auge
behalten. Surprise. Wohnen zufällig auch in Washington.
Ganz zufällig, ja.
DC, wenn ich bitten darf.
Und Rooney ist ein persönlicher Bodyguard.
Nee, aber man wie munkelt. Gesagt, wenn wir gerade auch die Themen zu der letzten Woche besprechen, gab es da noch was weiteres, was mir gerade so einfällt. Und zwar ist ein gewisser Herr Ibrahimovic gesperrt worden für zwei Spiele. Und zwar für die Szene, die wir ja vergangene Woche explizit analysiert hatten.
Und Diego Rubio ist auch noch mitgesperrt worden für zwei Spiele. So nebenbei nur.
Ja, das interessiert keinen, hatten wir nicht im
Podcast. Der hatte ja auch dieses doofe Foul, was wir, glaube ich, vor zwei Folgen mal angesprochen haben, mit dem Nachschlagen.
Ja.
Das war Aber Ibrahimovic ist überfällig gewesen.
Absolut, da muss man sagen, Respekt MLS, weil es geht halt einfach nicht. Und da, ich meine, klar, Ibra macht die Scheiße seit 20 Jahren. Und ihn jetzt auf zurückzuholen auf den Boden der Tatsachen bringt nichts, aber du kannst ihn einfach so bestrafen, um zu zeigen, ja, hey, nur weil du Herr Ibrahimovic bist und wahrscheinlich erfolgreicher sein wirst als 90% aller anderen MLS-Spieler in Europa, muss es nicht heißen, dass du dir so eine Scheiße rausnehmen kannst. Und da muss ich, wie gesagt, sagen, Chapeau MLS, habt ihr gut gemacht.
Apropos gut gemacht, ich will nochmal auf Chris Wondolowski zurückkommen. Ich muss zugeben, dass ich mich sehr, sehr überrascht war, dass er diese 4 Tore sogar gemacht hat. Zwischenzeitlich hatte ich auch den Eindruck, dass Chicago ihm das einfach gönnen will. Also allein das erste Tor war ja, zwei Verteidiger stehen zwar in seiner Nähe, aber viel zu weit weg, um dann auch ranzukommen. Das war ein geschenktes Tor. Der Mann hat aber seit dem 7.10.2018 nicht mehr getroffen. Damals hatten sie zu Hause gegen die Red Bulls mit 1-3 verloren. Und er war derjenige, der das einzige Tor gemacht hat. Und jetzt, in dieser Saison, hatte er noch keinen einzigen Treffer, also in den letzten 10 Spielen. Und jetzt im 11. Spiel macht er dann sein Tor, gleicht sozusagen den Rekord aus und denkt sich, er baut ihn gleich mal weiter aus. Das war schon ziemlich überraschend, muss ich zugeben, aber auch ganz cool. Und so wie er sich freute, man gönnt's ihm eigentlich. Das ist kein Spieler, den man immer so auf dem Schirm hat. Also jeder kennt ihn irgendwie. Er war ja auch Nationalspieler, aber da war er auch nicht immer der beliebteste, weil er manchmal vor dem Tor stand und einfach partout nicht getroffen hat. Aber wenn er dann mal den Knoten hat, dann passt es.
Mario Gomez, ne?
Ja, geht in die Richtung.
Aber das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön, wie sich der ganze Verein so gefreut hat. So nach den Toren, da sind die ins Aus zu den Auswechselspieler gerannt und haben einen Haufen geschmissen, als ob die in irgendeinem K.O.-Spiel in der Verlängerung getroffen hätten oder einen Pokal gewonnen hätten. Also und so haben die bei allen 4 Toren gejubelt. Das war schon irgendwie schön mit anzusehen, dass sie sich dann alle für ihn auch freuen.
Und der Trainer hat auch erkannt, wie wichtig die Situation ist und hat Wondolowski in der 90. Minute ausgewechselt, damit er seine Verabschiedung bekommt für dieses Spiel. Also eine Ehrenwert-Verabschiedung.
Ja, bei seiner Auswechslung steht auch dran, sonst steht ja immer taktische Auswechslung oder verletzungsbedingt und dort steht besondere Leistung dran. Ist auch eine neue Formulierung, die ich bis dato noch nicht gesehen habe.
Ja.
Aber andererseits kann ich es mir dann auch gönnen, weil die Quakes, die gewinnen ja jetzt nicht so viele Trophäen und Titel in nächster Zeit, denke ich mal. Wer weiß, aber da wollen sie sowas schon mal mitnehmen.
Ja, war auch, also ich weiß nicht, also Chicago existierte in diesem Spiel so gut wie gar nicht. Sie hatten 2 oder 3 größere Chancen, die dann von, also Nikolic hat auf jeden Fall eine, wo er quasi vor dem fast leeren Tor steht und den Kopfball reinmachen will und dann fliegt der Ball einfach 3 Meter übers Tor.
Also Schüsse aufs Tor hatte Chicago 3 und San Jose hatte 8 Schüsse aufs Tor. Also schon klarer Unterschied.
Und normalerweise schreibe ich mir bei jedem Spiel immer auf, wer die Tore gemacht hat. Das war jetzt bei dem Spiel nicht so richtig nötig, weil 4 Tore Wondolowski kann ich mir merken. Und dieses eine Tor von Chicago in der 84. Minute? Nee, 82. Minute war es.
Nee, die goldene Mitte, 83. Hättest du sie erstmal aufgeschrieben, Anne?
Ich hab's mir aufgeschrieben, ich hab mir die 82. aufgeschrieben. Also das ist so ein Kacktor, dass es gar nicht wert war, den Spieler aufzuschreiben, also in dem Fall war es ja Kartei. Es ist einfach nur ein Abpraller-Tor und sieht unglaublich dumm aus.
Schreibt man Kartei auf die Karteikarte?
Oh, Phrasenschwein.
Oh nein, der Schattenwolf wird jubeln.
Ja, aber ansonsten haben wir ja auch noch, also wir haben ja noch weitere aktive Spieler auf der ewigen Torschützenliste. Wie vorhin schon angesprochen, Leonard Donovan ist auf 2, der ist nicht mehr aktiv. Gefolgt aber von Kay Kamara, der ist aktuell bei 119 Toren. Und macht für die Crew, er ist gerade bei Columbus Crew, oder?
Colorado Rapids.
Ja, Colorado.
Das stimmt, bei den Rapids. Der Mann hat so oft das Team gewechselt. Ja. Allein für 7 Teams hat er schon getroffen. Das kann man sich nicht mehr merken. Genau, aber der ist jetzt gerade bei 119 Treffern. Brady Wright Phillips ist bei 107 Treffern. Auch ein aktiver Spieler, der bisher auch nur bei den Red Bulls gespielt hat und da wahrscheinlich auch nicht weggehen wird. Da könnte also, es könnte vielleicht irgendwann nochmal spannend werden. Mal sehen.
wo du gerade das mit dem Vereinswechsel ansprichst. Es gab ja die Woche, hat ja die Crew einen Trade bekannt gegeben. Beziehungsweise ja vergangene Woche am 8. Mai war das, soweit ich weiß, haben sie ja bekannt gegeben, dass sie David Eckham verpflichten. Das war ja kurz vor der Deadline. Alles schon gut. Und letzte Woche später haben sie sich gedacht, Nashville, nächster MLS, komm, ihr kriegt David Eckham. Sprich, der Kollege war stolze 7 Tage ein Mitglied bzw. Spieler der Columbus Crew. Und dann, ja, mehr oder weniger wird er ins kalte Wasser geschmissen, muss wieder umziehen nach Nashville.
Aber er hat ja noch eine Saison Zeit bis dahin.
Ja, trotzdem.
Er darf es ja jetzt erstmal ruhig in Columbus weiterspielen mit dem Wissen, eigentlich kann ich scheiße spielen, ich bin
eben, ja, ich meine, er kann's, ich meine, klar, das macht ja keiner, gerade auch nicht die in der MLS, aber er kann theoretischerweise wirklich den größten Müll zusammenspielen und dann nächstes Jahr Nashville abgehen. Macht er natürlich nicht, das ist ja klar, aber einfach im Hinterkopf behalten, dass halt die MLS da ein bisschen anders tickt als die Bundesliga.
Aber da hast du auf jeden Fall das Glück los getroffen. Von Chicago zu Philadelphia, dann der Umzug nach Columbus und jetzt dann später der Umzug nach Texas.
Nashville ist doch nicht Texas.
Stimmt, ist Tennessee. Tennessee. Aber ist jetzt Tennessee geiler als Texas? Auch nicht.
Ja.
Dann lieber doch Kanada. Nein, nichts gegen Kanada. Das ist Kanada.
Ach ja, wenn wir ja schon bei Kai Kamara waren mit seinen Wechseln, der ist, sage und schreibe mal, wenn man jetzt die Leihwechsel außen vorlässt, 13 Mal gewechselt. Das ist, also fangen wir mal an, also die Universitäten und so lasse ich mal weg. Er ist als erstes eben zu Columbus gewechselt 2006. Dann 2007 ist er zu den Earthquakes. Dann ist er 2008 von den Earthquakes zu Houston Dynamo. 2009 von Houston Dynamo zu den Kansas City Wizards. 2013 von Sporting Kansas City, dann nach Norwich City, nach England. Das war aber eine Laie. Dann ist er 2013, ein halbes Jahr später, wieder zurück nach Kansas. Dann wieder vier Monate später ist er dann von Kansas nach Middlesbrough, wieder nach England. 2014 von Middlesbrough in die Vereinslosigkeit. Dann 2 Monate später von vereinslos nach Columbus. 2016 von Columbus nach New England, 2017 von New England nach Vancouver, 2018 von Vancouver nach Cincinnati und einen Tag später von Cincinnati nach Colorado. Schön. Zumindest war ein Tag lang Cincinnati-Spiele.
Faszinierend, dass meine Assoziation mit ihm noch bei Columbus ist. Aber
ja, da waren noch 3 Vereine dazwischen.
Ja, aber also ich glaube, er war bei der Crew einfach am erfolgreichsten und da ist er einfach am meisten aufgefallen.
Ja, da war auch, 2,5 Jahre und da war auch ziemlich erfolgreich. Ja. Da hat er auch 1 Million Marktwert gehabt, also seinen höchsten, den er je erreicht hat. Deswegen.
Naja, aber ich muss ihm zugute halten. Ich meine, klar, die ganzen Stationen, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Wie viel waren es? 12? Ich meine, er macht es schlau, er hat jetzt 12 Trikots gesammelt, kein Geld dafür ausgegeben, im Gegenteil bekommen. Und wir geben für jedes Trikot Geld aus, Vincent. Also, Chapeau. Und
dann hat er ja auch noch die Trikots vom Spielertausch.
Ja, eben. Also, da macht es der Kai Kamara echt schlau.
Die Welt ist so unfair. Wenn ihr gute Adressen für MLS-Trikots gibt, gibt sie uns bitte.
Zum Thema günstig. Vereinstreue. Gratis. Gibt es aber auch, also es gibt ja komplett andere Beispiele zu Kai Kamara. Es gibt nämlich Spieler, die sind ihrem Verein oder ihrem Team sehr, sehr treu. Da fällt mir zum Beispiel ein Nick Raimondo oder Kyle Beckerman. Nick Raimondo ist seit 12 Jahren und 5 Monaten bei Real Salt Lake und Kyle Beckerman ist seit 11 Jahren und 10 Monaten bei Real Salt Lake zum Beispiel. Also es gibt auch komplette Gegenbeispiele zu Kai Kamara.
Ja, die gibt's, glaube ich, immer. Die treuen Hunde. Aber über die treuen Hunde können wir nach der kleinen Pause, die wir jetzt machen, weiterreden. Dann sehen wir uns nach der Werbung wieder auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast mit Daniel, Anne und Vincent, mir eben. So, wir waren ja bei gewissen treuen Tieren vor der Werbung. Es gibt natürlich Spieler in der MLS, die sehr treu zu ihren Teams, zu ihrem Verein sind, die den Vereinen ein Herzenswunsch oder eine Herzensangelegenheit ist, und diese Spieler werden auch nicht so rumgetradet wie ein David Eckham oder nicht so verscherbelt wie ein Kay Kamara. Daniel, wen hast du dir da so ins Auge genommen?
Ja, generell muss man ja sagen, dass da, was treue Spieler, loyale Spieler angeht, stechen zwei Vereine ganz schön heraus. Zum einen ist es Real Salt Lake und zum anderen ist es Sporting Kansas City. Und zwar führen diese in Anführungszeichen die Liste der treuesten Spieler an. Platz 1 und 2 geht, wie gesagt, an Real Salt Lake mit beziehungsweise für Nick Remendo und Kyle Beckerman. Bronze geht an Matt Bessler und Platz 4. In diesem Fall kann er sich natürlich auch über den vierten Platz freuen, Graham Zusi. Und die beiden spielen bei Sporting Kansas. Und das Interessante, Matt Bessler und Graham Zusi sind beziehungsweise beide auf Platz 3, sehe ich gerade. Sind halt nur ein bisschen anders gelistet. Beide 10 Jahre, 4 Monate und 4 Tage. Also wenn man jetzt mal zurück überlegt, 10 Jahre, 2009, 4 Monate, Januar, 4 Tage, ja, 15. Januar. Grüße gehen raus an RB Leipzig, die damals noch nicht gegründet waren. Ja, aber wie gesagt, Loyalität wird ja, oder sagen wir es anders, die Treue in der MLS ist jetzt nicht so gegeben, wie jetzt zum Beispiel in der Bundesliga. Wenn du zum Beispiel jetzt in der Bundesliga, klar, du kannst 10 Jahre oder 15 Jahre bei einem Verein in der Bundesliga spielen, bist danach eine gefeierte Ikone und ein Vereinsheld. Klar, wenn du dann früher wechselst oder überlegst, zum stärkeren Team aus der Liga zu wechseln, wirst du ja meistens mit Stein beworfen bei manchen Vereinen, aber in der MLS gibt es ja wirklich eher weniger so. Da kommt es auch mal vor, dass ein Spieler zum direkten Rivalen beziehungsweise zum Kontrahenten wechselt. Gerade auch durch diese Trades, und da liegen ja wirklich Vereine nicht so viel Wert drauf, sondern eher drauf, ja, wie wirtschaften wir am besten, wie kriegen wir gute Draftpicks zum Beispiel, und gerade auch dieses TAM oder GAM, also die beiden Gelder, welche wir vergangene Woche ebenso angesprochen haben. Könnt ihr ja auch nochmal reinhören. Oder wie seht ihr das?
Ja, man muss ja nochmal erwähnen, dass die Spieler ja keinen Vertrag mit dem Team abschließen, sondern mit der MLS. Und dass deswegen diese Trades halt viel eher zustande kommen. Und das auch ein ganz normales US-amerikanisches Sportphänomen ist. Und da auch zum guten Ton gehört. Ich finde aber schon, dass es auch in der MLS durchaus viele Spieler gibt, die ihrem Team ziemlich treu sind. Also Chris Wondolowski zum Beispiel ist auf Platz 5. Und seit 9 Jahren, 11 Monaten und 10 Tagen bei den Earthquakes. Das ist auch ziemlich ordentlich. Und ja, wir haben relativ viele Spieler, die so 8, 9 Jahre dabei sind. Auch viele mit 7 und 6 Jahren. Das ist schon, finde ich, völlig in Ordnung. Gerade auch bei Teams, die noch gar nicht so lange dabei sind. Also Dallas zum Beispiel.
Was mir auch auffällt, wenn man die Liste so durchgeht, sind so alle 29 und älter. Aber mir sind da zwei Spieler ins Auge geschossen, die sind deutlich jünger. Der eine ist eben Russell Tybert, der ist 26 bei Vancouver Whitecaps und der ist schon 9 Jahre, 10 Monate und 18 Tage bei den Whitecaps, also schon sehr in jungen Jahren. Und dann gibt's noch ein krasseres Beispiel, auf Platz 7 Diego Fangundes von den New England Revolution, der ist erst 24, ist aber schon 8 Jahre, 6 Monate und 17 Tage bei New England. Also der hat schon in ganz, ganz, ganz frühen Jahren in Foxborough gekickt.
Ja, der kommt aus der Akademie.
Beziehungsweise, ja, die haben ihn schon sehr früh entdeckt, muss man sagen. Und der hat auch den Durchbruch geschafft.
Er hat bereits als Kind in der Bettwäsche von New England geschlafen, sagen wir es so.
Genau, genau so.
Beziehungsweise Russell Tybert, welcher schon in der kanadischen schönen blauen Bettwäsche von den Vancouver Whitecaps genächtigt hat.
Aber vielleicht geht Fagundes ja, weil der Vertrag endet am 31.12. Und ja, es ist durchaus ein Spieler mit Potenzial. Ich persönlich mag ihn nicht so. Nicht, weil er ein schlechter Spieler wäre, sondern weil ich seine Art einfach immer nicht so gut finde. Aber mal sehen, vielleicht geht er doch mal woanders hin.
Glaubt ihr, er sucht einen Tapetenwechsel oder...
Naja.
Mal schauen, was Bruce Arena so anstellen möchte.
Ich meine, jetzt gerade, wo du unter Bruce Arena spielen kannst, ich meine, klar, er macht... Wenn überhaupt, macht Arena dieses und nächstes Jahr, wenn überhaupt. Und ich weiß nicht, aber ich als Spieler, klar, ich bleibe meinem Verein noch erstens treu und zweitens könnte ich dann unter dem Trainer, dank dem ich ja wirklich auch hier stehe, wir dürfen nicht vergessen, er ist ja in Spieler in New England und New England wurde ja auch durch Bruce Arena mitgeprägt, wie jedes andere Team in der MLS. War ja der komplette Fußball davon profitiert hat. Und klar, durch seine Qualität, welche ein Diego Fagundes hat, kann er, denke ich, auch schon ein bisschen was an ihm zurückgeben. Und ich denke auch, dass er sich unter Arena nochmal weiterentwickeln wird, sodass er spätestens dann nächstes Jahr, wenn er wirklich wechseln will, wechseln kann. Weil ich meine, sind wir ehrlich, New England ist jetzt nicht gerade dieses Team, wo du dir vorstellen kannst, dass du dort 10, 15 Jahre spielst. So ist es mal meine Meinung. Allgemein.
Aber es gibt doch viele Spieler bei New England, die dem Team sehr, sehr treu sind. Also mir fällt Scott Caldwell ein. Der spielt faktisch bereits seit mindestens 2008 bei den Refs. Hat dort in der Akademie gespielt. Kam vorher aus einem Partnerprogramm der Refs in die Akademie sozusagen. Also hatte vorher auch schon mit denen zu tun. Und er ist nur noch nicht in dieser Liste so ewig lang aufgelistet. Also in der Liste ist er, glaube ich, auf Platz 18 ist er. Aber er ist nur deshalb nicht so lange aufgelistet, weil er zwischenzeitlich noch studiert hat und da an der Uni war. Aber faktisch ist er in der Refs Akademie groß geworden und spielt seitdem auch nur für die Refs.
Ja klar, aber man darf ja nicht vergessen, dass das Franchise, also die Refs, ja seit Jahren im Schatten des NFL-Teams der Patriots, die sind ja die Jänger dermaßen dran und werden ja wirklich in keinster Weise erwähnt. Gerade auch, weil die Qualität wirklich dermaßen schwach ist, sage ich jetzt einfach mal. Man merkt ja, dass ein Bruce Arena, der wirklich für den Fußball lebt und ihn auch liebt, dass der seinen Ruhestand opfert, um New England zu retten. Das zeigt zwar klar, er liebt diese Liga und auch diesen Sport, aber es zeigt halt auch wiederum, dass sie keinen anderen gefunden haben, welches sich dieses Franchise, sage ich jetzt einfach mal, antun will. Und man liest ja auch viele Kommentare, ja, hey, der Arme, das hat er nicht verdient. Jetzt macht er sich alles einen schönen Ruf kaputt und, und. Also da sind die Kommentare eher, beziehungsweise die Meinungen sind da eher gespalten. So wie auch
ich würde aber tatsächlich nicht sagen, dass sie keinen anderen gefunden haben, sondern dass er, das hatte ich bei Twitter auch schon geschrieben, dass er die beste Verpflichtung der Refs seit Jahren ist. Also ich glaube schon, dass das durchaus kalkuliert ist und man ihn ganz bewusst genommen hat. Und da gab es mit Sicherheit noch andere Trainer, die den Job gemacht hätten. Aber das ist ein Trainer, dem ich durchaus zutraue, die Refs auch mal, nicht vielleicht nicht in dieser Saison, aber so perspektivisch, auch mal wieder nach oben zu bringen. Also dass sie es auch mal wieder in die Playoffs schaffen.
Ganz klar, wir werden es sehen, ja. Aber ich bin, wie gesagt, auch eher gespaltener Meinung, weil ich bin eigentlich echt eher so einer, gönn ihm den Ruhestand. Der Kollege ist ja 67 Jahre jung und ja, weil die Spiele der Refs, beziehungsweise die Refs zu trainieren, stelle ich mir als eher schwierig vor.
Und eigentlich hat er den Job nur angenommen, damit er auch mal im Flugzeug, in diesem Privatflugzeug der Patriots
mitfliegen darf. Ja, das ist wahrscheinlich die Hauptursache, beziehungsweise der Hauptgrund.
Und auch mal im Stadion sein will.
Er möchte die Live-Schießerei miterleben.
Ja, zum Beispiel. Also es gibt ja durchaus Argumente, auch mal Trainer der Refs zu werden. Man macht es dann halt nicht aus dem sportlichen Erfolg heraus, sondern wenn man mal was erleben will.
Wenn man auch mal eine sehr interessante Stadionplatzwahl der Fans erleben möchte. Ja. Ist auch ein schöner Grund. Da kommst du ins Stadion rein und denkst dir, ach, die Tickets sind die heute schön verteilt.
Ja. Lauter Sitzschalen. Mensch, das Sitzschalen verkleidet. Ich habe noch einen weiteren Spieler, welcher auch durch, ich will jetzt nicht sagen durch übertriebene Treue, sich Namen gemacht hat, sagen wir es einfach mal so, bei unserer Recherche gehen wir wirklich viele Sachen durch und ein ganz besonderer Spieler, Torhüter, Brian Pirk, der ist auf den Spuren eines Tom Schlages, muss man ja sagen. Fun Fact, er ist 1,79, also jetzt nicht gerade der Größte und dieser spielte eine gewisse Zeit bei der Galaxy. Um genau zu sein, waren das 5 Jahre. In diesen 5 Jahren absolvierte er 8 MLS-Spiele, aber er gewann einfach 3-mal den MLS-Cup. Sprich, er hat in acht Spielen hat er es geschafft, 3-mal die MLS zu gewinnen. Da muss man schon sagen, Chapeau. Klar, er...
War da 3-mal das Finale im MLS-Cup dabei, zufällig?
Nee. Aber er hat in der Champions League gespielt. Auch Respekt.
Aber nicht gewonnen.
Das war ja abzusehen, ne? Ich fand es einfach nur ein Witz mal zu erwähnen, dass es auch solche Kandidaten gibt, die, ja, sie waren 5 Jahre lang zweiter oder dritter Torwart und gewinnen 3 Titel. Also klar, ich weiß nicht, was würdet ihr bevorzugen? In den 5 Jahren eure 200, 300 Spiele absolvieren oder 3 Titel gewinnen?
Also, wenn ich jetzt danach gehe, wie meine fußballerischen Leistungen sind, dann wäre ich eh kein Stammspieler, dann wäre ich froh darüber, wenn ich auf der Bank sitzen könnte, meine Kohle kassiere und 3 Titel gewinne. Wäre ich ein talentierter Fußballer, dann würde ich wahrscheinlich auch lieber spielen.
Ja, aber das ist doch das Privileg des dritten Torhüters, weil der trainiert mit, kann sich die Spiele im Stadion anschauen, kriegt dafür Geld.
Live. Und er kann sich durch Spiele Trikottausch machen.
Ja, also es ist doch einfach eine Win-Win-Situation, weil er trainiert mit den Profis. Er kriegt Geld, er kommt kostenlos ins Stadion rein und muss nicht spielen. Und mal ganz ehrlich, das ist auch ein dritter Torwart verdient nicht schlecht.
Nee, nicht unbedingt.
Aber der Nachteil ist ja, wenn du viel spielen darfst, mir fällt ja zum Beispiel Ned Borchers ein, der hat bei den Timbers sehr lange gespielt. Und der hat beispielsweise 340 Spiele in der MLS absolviert. Aber er hat es auch geschafft, in einer Tabelle auf Platz 1 zu sein. Und das ist eine Tabelle, wo ich glaube ich nicht auf Platz 1 sein wollen würde. Nämlich die der meisten Eigentore. Ist halt die Frage, ob man spielen will oder, also, ob man spielen will und dann in so einer Tabelle landet oder ob man dann lieber als dritter Torwart einfach auf der Bank oder im Stadion sich das Spiel entspannt ansieht und trotzdem die Titel gewinnt.
Ist das nicht der Typ mit dem fetten Vollbart?
Ja, gewesen? Genau, der ist das.
Aha, also so ein richtiger Timber.
Ja, absolut. Und der hat halt, ja, 5 Eigentore für die Timbers in seiner Zeit gemacht. Hm.
Ja, wahrscheinlich hat der Bart so seinen Speed nach vorne aufgehalten, hat er gedacht, ach komm, renne ich nach hinten, da steht ja auch ein Tor, das wird schon gehen.
Ja, nicht so. Das ist, man weiß es nicht, was er gedacht hat. Aber ich sehe gerade, Jail Anibaba von den Refs steht auch in dieser Liste und ist auf Platz 11 mit schon 3 Eigentoren. Ich sehe danach Potenzial nach oben.
Oh je. Wie viele Eigentore hatte diese Rogers?
Welchen Rogers meinst du?
Nein, dieser Typ da.
Ach, Ned Borchers. Der hat 5.
5, oh, das ist machbar.
Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Und, ja gut, der Anibaba ist auch schon relativ alt.
Ja, oder? Oh gut.
30, naja. Na, mal sehen.
Ja, nee, da gehen noch ein paar Saisons.
Ansonsten Matt Hutches von Dallas ist auf Platz 6 mit 4 Toren, Eigentoren. Oder auch Chad Marshall, ebenfalls mit 5 schon. Spielt Marshall noch? Ich weiß es gerade nicht. Daniel, weißt du es?
er salutiert jetzt Soldaten.
Ob Chad Marshall noch spielt?
Ja.
Momentan ist es, weil ich weiß, verletzt.
Aber er ist noch regulärer Spieler.
Er ist noch regulärer Spieler.
Er kann noch Platz 1 der ewigen Eigentorschot. Wird er nicht.
Unterschätzt die Sounders nicht.
Hey, wir wissen, wie sind die Sounders, wir, bei uns passiert sowas nicht. Zumal er mit am meisten Spiele hat und dafür mit am wenigsten. Ja gut, ich meine, klar, vielleicht zu anderen hat er schon verhältnismäßig viele Eigentore, aber ich finde in 400 Spielen 5 Eigentore sind 80 Spiele pro Eigentor. Also von daher bin ich da hier ein bisschen
Ist bewegt. Auch nicht so dramatisch.
So, meine Freunde, hier nochmal Daniel. Wir haben es jetzt 18.37 Uhr und es ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass wir unsere Podcasts nicht zur gewöhnlichen Uhrzeit aufnehmen, welche wir eigentlich immer für uns haben. Und da ist ja schon einiges passiert. Mal ist der Trainer von Cincinnati gefeuert worden. Und ja, was so alles so passiert ist. Und jetzt gerade eben, vor 2 Minuten, ist bekannt gegeben worden, dass Chad Marshall, über welchen wir in der Kategorie Treue geredet haben, dass dieses seine Karriere beenden wird. Ja, das sieht man mal. Aber das noch kurz einzuschieben, jetzt wisst ihr darüber auch Bescheid. Er war 16 Jahre lang aktiver Profi, war stets ein fairer Sportsmann. Und ja, danke, Chad Marshall.
Aber wenn man sich beispielsweise mal anguckt, welche Clubs quasi Garanz dafür sind, dass man Eigentore macht, Platz 1 hat eindeutig DC United mit 26 Eigentoren bisher. Hm. Also Own Goal ist offensichtlich ein guter Mitspieler für die anderen Teams immer.
Ein weiterer Grund dafür, dass Trumps Sohn eine Mauer bei DC bauen muss. Ja, was gibt's noch? Rekordspieler gibt's natürlich auch noch. Zufällig sind die ersten 2 Rekordspieler auch die 2, die auch die 2 treuesten Spieler sind, nämlich Kyle Beckerman und Nick Rimando von Salt Lake City. Beckerman ist schon sage und schreibe 41.979 Minuten in der MLS oder hat dort gespielt eben und hat auch schon 40 Tore geschossen. Also so lang wie er war keiner und er spielt ja noch aktuell. Er ist auch schon 37 Jahre alt. Das ist übrigens der Typ, der mal bei einer WM diese Rasterlocken hatte. Der war da ziemlich in den sozialen Netzwerken bekannt, sage ich mal, durch seinen Rasterlocken. Den kennt ihr bestimmt auch noch. Nick Rimando ist Torhüter. Die sind ja eh immer öfters in solchen Tabellen dabei, weil sie ja oft alles spielen. Der hat 40.446 Minuten gespielt, 0 Tore geschossen. Aber
enttäuschend.
Ja, enttäuschend, ja. Da habe ich mir auch mehr erwartet davon. Da hat sogar Chad Marshall, den wir gerade erwähnt haben, der auf Platz 3 ist mit 38.482 Minuten, der hat 30 Tore geschossen.
4 davon waren Eigentore. Oder 5? Ja.
Ich glaube 5 waren es. Und der 4. Platz, der hat auch einen Rekord aufgestellt am Wochenende. Oder war es letztes? Ich glaube, es war letztes Wochenende. Das ist Jeff Larentovic, ein amerikanischer Pole, deswegen dieser komische Nachname, der auch auf Platz 4 ist mit 35.515 Minuten. Und er hat 428 Spiele gespielt in der MLS und das hat Atlanta sozusagen als Rekord betitelt, was mir immer noch ein Rätsel bleibt, wieso, aber ja, Atlanta hat's gemacht. Rekordspieler der MLS. Naja, irgendeinen Erfolg braucht ja Atlanta.
So ist es.
Wobei sie ja jetzt wieder im Kommen sind. Ich meine, 5 oder 6 Spiele jetzt in Folge gewonnen. Ich meine, klar, du denkst ja trotzdem schlechte Trainer, finde ich, Frank de Boer. Aber wenn es mittlerweile aufgeht, sind zumindest mal die GMs und Sporting Directors zufriedengestellt.
Gut, dann habt ihr sonst noch irgendwelche Rekorde oder Legenden?
Nichts, was mir spontan einfällt.
Ich kann jetzt jeden Spieler von den Sounders aufstellen als
Legende. Okay, nein, wir gehen in die Werbung und machen eine kleine Pause auf und sehen uns nachher wieder auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein Sport-Podcast. Und Vincent, sag doch mal bitte, wie hat Sporting Kansas City so gespielt? Hat es dir gefallen? Okay, kleiner Witz am Rande. Wir nehmen den Take jetzt einige Tage später auf. Vincent kann heute nicht dabei sein, aber wir wollten unbedingt noch die Spiele vom Sonntag mit reinnehmen. Deswegen haben wir das jetzt nach hinten gezogen. Und ja, Vincent fehlt heute. Aber dafür ist Daniel mit dabei. Hallo.
Hi.
Und ich höre, du hast dir Orlando ein bisschen angesehen und es gab ja wohl viele Tore dort.
Ja, und bevor ich zum Spiel von Orlando komme, kleiner Fact am Rande. Und zwar kam ja gestern meine Bestellung vom MLS Store. Und da war, wer hätte es gedacht, ein Trikot von Orlando dabei. Ja, auch Fans des Sounders tragen gerne lila, wer hätte es gedacht. Aber
hast du einen Spieler hinten drauf?
Nee, war billiger. War sogar Youth XL, also bei mir lernt ihr sparen. Aber wie gesagt, kommen wir zum Spiel. Und es sah ja am Anfang, so die ersten 30, 35 Minuten sah es so aus, als würde Cincinnati einen Auswärtssieg einfahren. Weil die hatten schon das Momentum extremst auf ihrer Seite. Durch einen Lattenkracher, aber auch anderen guten Chancen. Und letzten Endes war es dann Darren Maddox, der nach gut 20 Minuten sein Team in Führung brachte. Und da muss ich sagen, Orlando, Verteidigung, setzten 6. Also was, also das kann man ja nicht mal verteidigen nennen. So schlimm war das. An alle, die die Szene jetzt gesehen haben, geben mir jetzt recht, weil irgendwie kein herzhaftes Angreifen im Strafraum. Maddox bleibt wirklich auf der Stelle stehen und macht ein paar Übersteiger aus dem Stand. Also Entschuldigung, greift doch mal an, Verteidigung. Haben es denn nicht? Und damit war der MLS-Neuling in Führung. Betonung war, denn kurz vor der Pause glich Teshu Akindele aus zum 1:1. Man muss sagen, das war jetzt ein ganz normaler Treffer, nichts Außergewöhnliches. Also ja, nichts Spektakuläres. Und dann Pause. Und die zweite Halbzeit ging gleich interessant weiter. Und zwar unterbindet Sebastian Mendes einen Konter und Mendes war bereits gelb verwarnt. So, aber es gibt den Videobeweis natürlich für alle, die die MLS verfolgen. Die wissen es ja natürlich und der sagte ja, hey, schau dir doch meine Szene im Strafraum nochmal an. Man muss dazu sagen, der Ausgangspunkt war eine Ecke für Orlando und nach Videobeweis hat man festgestellt, ja, hey, da war ein Foul. Ich weiß gar nicht mal, an wen das Foul war, muss ich ehrlich sagen, aber letzten Endes gab es dann Elfmeter für Orlando. Und man muss ja sagen, gäbe es mal keine Elfmeter, hätte man Sebastian Mendes schon duschen schicken können. Also, man muss ja sagen, dass es Glück für Orlando war. Aber zum Elfmeter, man muss sagen, dass Nani den schwach geschossen hat. Richie hat ihn auch gehalten, der Torhüter von Cincinnati, aber er pariert ihn halt nach vorne, legt Nani perfekt vor die Füße. Klar, man kann ihm keinen Vorwurf machen bei dem Tor. Elfmeter hat er gut gehalten, beziehungsweise hat die richtige Ecke ausgesucht und Nani macht halt im Nachschieben das Tor. Und dann war Cincinnati offen und Orlando hat Fußball gespielt und zwar schön Fußball und so konnte Nani nochmal ein Tor schießen nach einem guten Ball von Juan. Dann nach einer Ecke war es, soweit ich weiß, Teshu Akindele auch nochmal mit einem schönen Treffer und letzten Endes vollendete Dom Zweier in der, jetzt muss ich mal schauen, welche Minute war das, in der 82. Minute, welcher vom Trainer für Nani eingewechselt wurde, per Kopf zum 5:1. Und ja, eigentlich alles in allem muss man sagen, dass das Spiel einseitig war. Aber was man halt bei Cincinnati gemerkt hat, ist halt einfach, dass die Standardsituation, gerade Eckbälle, dass es ja miserabel ist. Also, ich habe ja vorhin die Verteidigung seitens Orlando kritisiert. Aber Cincinnati hat ja genauso schwach verteidigt, weil der Elfmeter, welcher letzten Endes zum 2:1 resultierte, erfolgte durch eine Ecke. Dann 3:1 war normal rausgespielt, 4:1 war eine Ecke und 5:1 resultierte auch durch eine Ecke. Und da muss man wirklich im Training nachlegen. Vor allem, man muss jetzt noch dazu sagen, dass 3:1, welches da normal herausgespielt war, erfolgte über die rechte Seite. Genauso wie halt die Ecken, welche von der rechten Seite kamen. Also, wenn es jetzt den Netti irgendwo nachlegen muss, dann wirklich auf der Position des Linksverteidigers. Und damit gebe ich jetzt mal von meiner Spielanalyse ab an deine, Anne.
Zu Orlando Cincinnati noch? Du bist zu hart zu Cincinnati. Die sind gerade erst dabei zu üben, wie man Tore aus dem Spiel heraus macht und nicht nur nach Standardsituationen. Und die konzentrieren sich gerade darauf und Verteidigung ist dann der nächste Punkt, den sie lernen.
Ja, ich will auch gar keinen kritisieren. Aber es ist jetzt halt schon extremst aufgefallen, gerade in diesem Spiel, dass halt die linke Seite verstärkt werden muss. Ich meine, klar, da muss jetzt kein Kai Wagner spielen, um Gottes Willen, aber es ist halt, ja, wenn du 4 Dinger über links kriegst, weil deine Linksverteidiger, sag ich jetzt einfach mal, pennen, beziehungsweise die linke Seite, dann muss man sich mal schon hinterfragen, ob man vielleicht nicht den einen oder anderen Wechsel tätigt. Aber ja, du hast recht, ich bin ein bisschen zu hart, aber ich kritisiere ja auch gerne. Also alles außer die Sounders, natürlich merkt's euch.
Ja. Hart dürfte hoffentlich auch der Trainer von Toronto zu seinem Team sein. Die mussten nämlich unter der Woche auswärts zu, oder am Wochenende auswärts zu Real Salt Lake fahren oder reisen. Und es endete 3:0 für Real Salt Lake. Auch verdient, muss man sagen. Aber was war passiert? Also es fing erstmal in der 14. Minute schon an mit Demi Kreilach, der den Ball zugespielt bekommt und im Strafraum steht. Und zwei Verteidiger sind direkt an ihm dran und sind auch am Ball sozusagen. Also beide bekommen jeweils den Ball ab, können ihn trotzdem nicht kontrollieren. Und ja, Kreilach nimmt sich dann den Ball und macht ihn rein. Ganz leichtes Geschäft für ihn. 1:0, Real Salt Lake. Dann in der 28. Minute stört niemand Sebastian Salcedo. Der kann einfach außerhalb vom 16er in Ruhe mal abziehen. Tor 2:0. In der 58. Minute hat Real Salt Lake am Strafraum einen Freistoß, will ihn schnell ausführen und das ganze Team von Toronto pennt einfach noch. Das ist, also es war sehr beeindruckend zu sehen, wie einfach gar keiner von denen reagiert oder geschaltet hat und Real Salt Lake da komplett durchlaufen konnte. Der einzige, der mitgespielt hat, war in dem Fall der Pfosten, weil der Ball ging gegen den Pfosten und in dem Fall muss man tatsächlich auch Salcedo, der davor den Treffer gemacht hat, nochmal zum gewissen Sondertraining schicken. Weil das Ding nochmal gegen den Pfosten zu setzen war schon, also es tat schon weh beim Zugucken. Aber ansonsten, er hat ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Die eine Szene war halt ein bisschen sehr merkwürdig. Ich hoffe, er nimmt sich das dann zu Herzen und macht beim nächsten Mal solche Bälle dann auch rein. In der 60. Minute war ein ganz interessantes Phänomen zu sehen. Toronto verliert den Ball an der Mittellinie und dann gibt's einfach nur noch einen ganz langen Ball an Severino, der versucht den Ball oder er muss gar nicht mehr viel machen, hat nur noch den Torwart vor sich. Zack, 3-0. Das war, ja, leichtes Spiel. Dann gab es aber eine ganz kritische Szene. Also was heißt kritisch? Sie war sehr eindeutig, aber den Spieler, der das verursacht hat, muss man dann tatsächlich sehr arg kritisch beobachten. Es ist nämlich Pozuelo, der von hinten in die Beine von, ich glaube, es war sogar Sacedo, geht, aber er hatte schon gelb. Dementsprechend die einzig logische Konsequenz ist gelb-rot, runter vom Platz. Ja, danach ist dann nicht mehr viel passiert. Es gab eigentlich sogar noch mal fast ein Tor, aber abseits und der Ball ging in dem Fall wieder an den Pfosten. Insgesamt musste man aber sagen, Real Salt Lake hat richtig clever gespielt. Toronto hatte auch ganz gute Chancen eigentlich, aber hat sie nicht gut verwertet. Und das, also die Situation von Pozuelo war, also kann man schlecht beschreiben. Aber der sollte auf jeden Fall ein bisschen länger jetzt mal nicht spielen, weil das war unglaublich dumm, seinem Team in der 62. Minute so zu schaden, so unnötig zu schaden. Wenn es aus dem Spiel heraus passiert wäre, kein Ding, aber einfach von hinten rein in der Situation, wo klar ist, dass du gar nicht mehr rankommen würdest und irgendwie Frust ablädst, das ist völlig unnötig. Ja, so viel dazu. Daniel, du hast auch noch ein Spiel?
In der Tat, und man muss das sagen, es war ja wirklich an dem Spieltag Not gegen Elend. Muss man ja wirklich so sagen. Nicht, weil die Partie auf dem Papier langweilig klingt, sondern weil es halt einfach, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, ein Spiel war, bei dem du dir wirklich 90 Minuten lang an den Kopf fassen kannst, warum dieses Spiel nur 0-1 ausgeht. Also ich rede natürlich hier von LA Galaxy gegen die Colorado Rapids. Aber bevor ich auf dieses Spiel jetzt mal wirklich so richtig eingehe, gehe ich noch auf einen Tweet von Kay Kamara ein. Und der hat ja früher mal in England gespielt. Genauso wie sein Teamkamerad Tim Howard. Der ist der Torhüter. Und dieser gewisse Kay Kamara hat ja gegen Tim Howard ein Tor geschossen. Und genau diese Szene postete sein Ex-Team Norwich City, soweit ich weiß, war das. Und Kay Kamara, so humorvoll und gut gelaunt, wie wir ihn alle kennen, sowohl von Social Media als auch von seinen Interviews, schrieb er drunter ja, hey, der Torhüter ist mein Mitspieler, der soll es nicht sehen. Oder irgendwie sowas in der Art, also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt gerade nicht. Ihr könnt ja mal selber nachschauen, aber da musste ich schon wieder schmunzeln, als ich das gesehen habe. Aber guter, ja, Typ. Cooler Typ. Kommen wir aber nun zum Spiel. Und im Voraus war ja bekannt, dass der Captain Ibrahimovic gesperrt ist. Nach seiner Aktion gegen Johnson, dem Torhüter von,
ja, New York City mal, FC.
Von, wie bitte?
New York City FC.
New York City FC, danke. Ich wollte gerade schon Minnesota sagen, aber nee, das war ja nicht. Und ja, man hat halt gemerkt, dass wenn was ein Spiel halt ausmacht und beide Teams hatten Chance, muss man sagen, aber irgendwie wird diese Murmel nicht ins Tor rein. Also mal wurde auf der Linie gerettet, mal wurde dumm über den Ball geschlagen, alles drum und dran, und ja, also es war schon schmerzhaft, diese Highlights anzusehen, und das muss was heißen. Aber gut.
Ich glaube, die haben sich einfach das Spiel Real Salt Lake vorher angesehen.
Ja, und sich, das glaube ich auch,
Sacedo ein Beispiel genommen. Nur ja, halt dummerweise in den Situationen, wo er keine Tore gemacht hat.
Definitiv, aber man muss halt wirklich dazu sagen, dass es halt schon schwierig war auch. Also, es wurde zweimal auf der Linie gerettet, sowohl seitens Galaxy als auch seitens der Rapids. Dann dutzende Chancen, wo man einfach das leere Tor, sage ich jetzt einfach mal, nicht trifft. Zum Beispiel Kay Kamara. Und so zog sich das eigentlich wirklich über 80 Minuten hin. Also das Spiel hätte auch genauso 4-4 ausgehen können, wenn man die Chancen wirklich effektiv nutzt. Und dann passiert es aber, und zwar ein Konter für die Rapids, und Kay Kamara irgendwie, ja, man weiß selber nicht wie, glaube ich, also es weiß keiner, kommt dann der Ball von Kay Kamara zu Andrei Shinyevsky, und dieser schiebt dann ein zum 0-1, und es war auch irgendwie der Endstand. Also ja, keiner weiß irgendwie, wie das Spiel nur 0-1 ausgehen kann, geschweige denn, wie die Rapids gewinnen. Und zum Schluss, muss ich ja sagen, gab es so eine interessante Szene, Höhe des Mittelfelds, und zwar war es ja schon längst über der Nachspielzeit, und ja, Acosta fault. Jetzt muss ich mal überlegen, wer das nochmal war. Also es war natürlich einer von der Galaxy, aber der Schiedsrichter entscheidet jetzt nicht auf faul spielst, sondern pfeift halt einfach ab. Also, klar, Galaxy hätte nochmal schön Freischuss bekommen können, aber nee, den gab's nicht. Abpfiff war. Und ja, das war's dann eigentlich auch so von dem Spiel. Wie gesagt, es war ein bisschen ruhiger, nicht so viel Tore. Dafür gab's hier in Orlando. Aber trotzdem auch ein ausgeglichenes Spiel, wie gesagt.
Ja, beide Teams hätten auf jeden Fall, hatten sehr viele und sehr gute Chancen.
Beide Teams hätten gewinnen können, also aber auch beide verlieren.
Ja, das stimmt. Es gab übrigens bei Reddit, falls jemand diese Plattform nutzt, gab es ein großartiges Bild von irgendeiner Parade, es war wohl in Denver. Und dann schrieb jemand dazu, die Heimkehr der Rapids-Spieler in Denver oder die Rückkehr der Rapids-Spieler in Denver nach ihrem ersten Saisonsieg. Das ist sehr, passte sehr gut im Moment. Und ich kenne einen einzigen Colorado Rapids-Fan in Deutschland, Grüße gehen an der Stelle mal an Tarek, der schon gar keine Hoffnung mehr hatte, dass dieses Team in dieser Saison gewinnen würde. Und wir hatten aus Witz darüber geschrieben, dass sie einfach LA Galaxy schlagen, weil wir beide keine LA Galaxy-Fans sind. Und ja, es war ein sehr guter Morgen, als wir dann das Ergebnis gesehen haben.
In der Tat, also so nach dem Motto, gegen die Rapids darf man mal verlieren. Aber wie ist der Kollege jetzt nochmal?
Tarek.
Tarek. An der Stelle, Tarek, auch von mir, Glückwunsch. Aber natürlich noch, allein für die Situation, Fan der Rapids, mein Beileid. Beziehungsweise du Armer, ja. Aber mach weiter so.
So ist es. Ich mach mal weiter direkt. Es gab noch ein Spiel, was mich natürlich besonders interessiert hat. Nämlich das Spiel der New York Red Bulls gegen Atlanta. Und man muss feststellen, dieses Aufeinandertreffen der beiden Teams, die beide durchaus guten Fußball spielen, wird mittlerweile so ein bisschen, ja, das wird aus Atlanta-Sicht, kann man sagen, fast die richtige Rivalität im Gegensatz zu der gegen Orlando. Man sagt ja immer, dass Atlanta und Orlando so eine Rivalität hätten. Das scheint aber irgendwie nicht so richtig der Fall zu sein. Was dagegen aber doch immer wieder sehr konfliktreiche Spiele hervorführt, ist ein Aufeinandertreffen mit den New York Red Bulls. Und bisher war Atlanta tatsächlich noch nicht so erfolgreich, weil sie haben es bisher auch noch nicht geschafft, in der regulären Saison die New York Red Bulls zu schlagen. Haben sie es an diesem Wochenende geschafft? Wir werden es gleich noch sehen. Das Spiel fing tatsächlich ganz okay an, sagen wir es mal so. Die ersten, ja so 20, 23 Minuten, Pi mal Daumen, hatten die New York Red Bulls die meisten Spielanteile, haben durchaus die besseren Chancen gehabt. Atlanta hatte zwischendurch immer wieder auch mal ganz gute Chancen, aber die kamen noch nicht so richtig ins Spiel rein. Es dauerte so wirklich bis zur 23. Minute etwa. Dann gab es deutlich bessere Chancen und dann waren sie auch tendenziell das bestimmende Team, auch wenn die Red Bulls immer noch wieder ihre Chancen hatten. Aber dann passierte etwas, was so nicht passieren darf, weil es das Spiel komplett verändert hat. Es war bis zu dem Zeitpunkt ein Spiel von zwei Teams auf gleicher Höhe. Ein sehr spannendes Spiel, weil es auf beiden Seiten richtig gute Chancen gab. Und ein Spiel, was sehr viel versprach. Also, dass es wirklich ein interessantes Spiel werden könne. Aber die Situation ist, ich glaube, es war Martinez, wer auch sonst, läuft mit dem Ball Richtung Luis Robles zum Tor. Und direkt hinter ihm ist Tim Parker, der Verteidiger. Und man sieht, kurz vor dem Strafraum auch, ein leichtes Zupfen am Shirt. Das sieht man uneinkennbar. Dadurch kommt Martinez so ein bisschen ins Straucheln, läuft aber weiter und schießt noch auf das Tor. Aber Luis Robles verhindert es. Dann gibt es einen Pfiff vom Schiedsrichter. Robert Segura heißt er. Und alle sind so ein bisschen irritiert, was jetzt passiert. Auf einmal kommt er und zückt die rote Karte gegen Tim Parker. Und das, lieber Schiedsrichter, war eine sehr heftige Entscheidung, weil sie das komplette Spiel plötzlich verändert hat. Sie hat ein Spiel, was zwei wirklich gleichwertige Teams hatte, völlig in eine Richtung verändert und die Schönheit sozusagen komplett auch rausgenommen für eine Entscheidung, die völlig sinnlos war und auch nicht gerechtfertigt war. Dadurch, dass Martinez nach dem T-Shirt-Zupfen noch weiterlaufen konnte und noch zum Schuss kam, hat er seinen Vorteil bekommen, den er aber selbst einfach vergeigt hat. Das Problem ist doch aber, wäre der Ball jetzt ins Tor gegangen, hätte Tim Parker nie diese rote Karte gesehen, weil er es dann einfach als Vorteil hätte laufen lassen. Aber nur, weil Luis Robles, der mit der Situation davor gar nichts zu tun hatte, den Ball noch hält, kriegt Parker dann plötzlich eine rote Karte. Das ist eine schwierige, sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich würde tatsächlich empfehlen, dass sich jeder, der sich dafür mal interessiert, sich die Szene mal genauer ansieht. Auch witzigerweise der Kommentator von The Zone. Wie hieß er? Uli Hebel?
Korrekt.
Weißt du das dann?
An der Stelle nochmal Grüße an dich raus, Uli.
Genau. Auch der fand das tatsächlich sehr, sehr überzogen, sagen wir es mal so. Er hat übrigens wirklich gut kommentiert. Ich bin ein Red Bulls-Fan und dadurch natürlich auch gewissermaßen sehr parteiisch, aber ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat viele Informationen gehabt. Er hat sich vorher informiert über beide Teams. Und ich hatte schon den Eindruck, dass er auch schon ein bisschen länger die MLS verfolgt oder zumindest wirklich eine gute Recherche betrieben hat. Das habe ich noch nicht so oft erlebt von Kommentatoren. Also, Hut ab, war eine wirklich gute Leistung. Zum Spiel weiter. Logischerweise, was passiert, wenn der wichtigste Spieler aus deiner Verteidigung rausgenommen wird? Du parkst den Bus im Tor. Das heißt natürlich, die Red Bulls haben sich hinten reingestellt. Das Spiel war komplett für den Eimer danach. Das war, also die Spannung war raus. Atlanta hat die letzten 55 Minuten, die sie da in Überzahl waren, versucht einfach aufs Tor zu schießen. Aber sie haben es nicht geschafft. Und das war das Problem, weil nämlich die Red Bulls zwischenzeitlich, wenn sie dann doch mal den Ball bekamen, haben sie zwischenzeitlich das Tor gemacht. Das war nämlich Tom Barlow, der den Ball von, war es Daniel Reuer? Ich glaube fast ja. Der auf jeden Fall den Ball sehr gut zugespielt bekommt und den einfach nur noch einköpfen muss. Super clever gemacht. Aus einer Szene heraus, die eigentlich relativ simpel begann. Und da hat Atlanta gepennt, vor allem Brian Guzan. Und ja, das Tor an sich war ganz klasse und in seinem zweiten Spiel gleich seinen ersten Treffer für den bis vor wenigen Wochen noch USL-Spieler, auf jeden Fall schon mal eine gute Leistung. Und am Ende stand es dann tatsächlich 1-0 für die Red Bulls. Und Atlanta musste ohne Sieg weiterhin nach Hause fahren. Weiterhin heißt, sie sind jetzt in sechs reguläre Saisonspiele in der Red Bulls Arena, haben sie bisher noch keinen Sieg eingefahren. Und ja, dann müssen sie aufs nächste Mal hoffen. Eine andere Szene noch, eine andere Situation noch, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte, ist, das MLS-Disziplinierungskomitee hat heute, was glaube ich, oder gestern, 3 Strafen veröffentlicht. Also 5 Strafen insgesamt oder 6 Strafen, aber 3 davon sind aus diesem Spiel und sie sind allesamt aus einer Szene, die nicht mal 10 Sekunden lang ist. Beteiligte Personen sind in dem Fall Villalba, Kemba Lawrence von den New York Red Bulls, die so ein bisschen aneinander geraten sind. Also Kemba Lawrence wehrt den Ball, ich muss sagen, auch in einer sehr guten Verteidigung ab, trifft dabei aber auch Villalba, der dann rumjammert, aber plötzlich relativ schnell auch wieder aufstehen kann und zu Kemba Lawrence rennt und ihn mit der Brust so wegschiebt, sagen wir es mal so. Er geht doch äußerst aggressiv auf ihn los, schiebt ihn weg und Kemba Lawrence hebt reflexartig die Arme nach oben. In dem Moment, in dem Kemba Lawrence die Arme nach oben hebt, ist er in der Nähe des Gesichts. Ob er jetzt tatsächlich das Gesicht trifft, sieht man in der Aufnahme nicht. Aber das Disziplinierungskomitee hat ihn jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt. Dann die nächste Situation. Tom Barlow rennt mit anderen Spielern zusammen, zu dem Zeitpunkt war das Spiel schon abgepfiffen, rennt hin und will Villalba wegziehen, weil der immer noch auf Kemba Lawrence immer wieder losgeht. Die beiden werden, glaube ich, keine Freunde mehr, also Kemba Lawrence und Villalba. Und dabei greift ihn so ein bisschen am Oberkörper, Hals, man sieht es nicht genau, aber man sieht schon, dass er einfach nur versucht, diese Situation wieder aufzulösen und ihn nach hinten zu ziehen. Da ist nichts Krasses irgendwie dran, ganz normale Situation. Es kommt mit dazu, da fällt dir der Name ein, welcher Spieler von Atlanta dazu kommt?
Romario Williams.
Stimmt, genau. Der kommt auch noch mit dazu und versucht auch die Situation zu trennen. So, und die 3 genannten Spieler, also Kemba Lawrence, Tom Barlow und Williams, sind jetzt alle 3 zu einer Geldstrafe verurteilt worden, allesamt wegen Hands to the Face.
Aber ein nicht Hector, sorry, dass ich unterbreche, aber Hector Villalba nicht.
Genau, so ist es. Er ist der einzige Spieler, der nicht zu einer Geldstrafe verurteilt wird, obwohl er derjenige ist, durch den die Situation überhaupt erst entstanden ist. Wo ich komplett mitgehen würde, wäre, dass man Kemba Lawrence wegen Provokation, also wegen Fehlverhalten bestrafen würde.
Undeckt.
Aber nicht wegen Hands to the Face, aus dieser Situation heraus.
Ich kann's mit. Und wenn du es machst, dann musst du Hector Villalba, welcher sowieso ja von jeglicher Sportsmanship, jeglichem entfernt ist, weil er ist mir schon in der vergangenen Spielzeit negativ aufgefallen. Jetzt muss es einfach mal raus. Er ist halt einfach charakterlich und auf dem Spielfeld ist halt ein... Ist halt alles andere als fair. Und er ist halt wirklich einer der Typen. Klar, die sind eher mental aggressiv so dabei. Klar, du brauchst solche Spieler auch, die halt mal wirklich, ich sag jetzt mal, in wichtigen Spielen zeigen, dass sie da sind. Das ist kein einem Jalba. Das traue ich ihm zu. Aber halt auch in solchen Szenen. Und das sind ja die Schattenseiten von solchen Spielern. In solchen Situationen oder Spielen haben die sich nicht unter Kontrolle. Und da muss ich sagen, Hector Villalba geht nicht. Allein, dass er nicht bestraft wird, ist da eh eine Frechheit von der MLS, beziehungsweise von diesem Exekutivkomitee. Wie komme ich jetzt auf Exekutivkomitee?
Das passt.
Ich meine das MLS-Komitee. Disziplinarkomitee. Jetzt habe ich's. Also ich gehe bei Dingens, gehe ich übrigens mit. Anders als Anne bei Tombalo. Gehe ich mit, weil er packt ihn von hinten. Ich finde, das musst du anders machen, als ihn von hinten packen. Das geht halt einfach nicht. Aber bei, wie gesagt, ja, bei Lawrence ist lächerlich. Und Romario Williams. Ja, ich finde halt einfach, da kannst du die ganzen 22 Spieler bestrafen. Auch, ich meine, Robles mischt auch mit. Also, und ich meine, er geht gegen Villalba. Also ja, es ist, die Situation ist schwer zu beurteilen. Man sieht ja auch, also die MLS hat ja wirklich nur die 3 Videos hochgeladen, welche insgesamt dann überhaupt gefühlt 10 Sekunden gehen. Und da wirklich ein Urteil zu fällen, ist halt hart. Und du siehst halt da, siehst du halt ein paar Szenen zwar auch, aber das Bild endet halt bei der Situation Robles gegen Villalba. Und da frage ich mich, ja gut, dann kannst du die beiden auch bestrafen, weil Villalba ist ja wie gesagt der Ausgangspunkt und durch ihn resultiert ja mehr oder weniger diese Rudelbildung. Also wieso bestrafst du nicht diesen Verursacher? Klar, Kemar Lawrence macht da ja auch mit. Aber entweder bestrafst du die beiden oder du bestrafst einige mehr. Aber sich auf 3 festzulegen und dann Villalba auszulassen, aber Lawrence nicht, ist halt lächerlich.
Ja, das ist, also ich würde auch komplett mitgehen. Kemar Lawrence bestrafen, ja, aber nicht wegen Hands to the Face, sondern wegen Verhalten. Und Villalba, aber die anderen, die haben einfach versucht, die Situation zu lösen. Und das waren jeweils wirklich Millisekunden, die da einfach passierten. Da waren ja dann auch Betreuer und Trainer mit in der Situation schon wieder beteiligt. Und wenn der Schiedsrichter einfach einen Tacken früher reagiert hätte, was er nicht getan hat, dann wäre das gar nicht erst dazu gekommen. Da fängt das Problem an. Abschließend will ich aber sagen, das war kein schönes Spiel der Red Bulls. Aber man kann es ihnen auch nicht verübeln. Das ist klar, dass du hinten den Bus reinstellst und dann wartest. Es gab ein paar Spieler, die mir positiv aufgefallen sind. Also Nelis zum Beispiel hat ein überragendes Spiel gemacht, nachdem er dann drin war. Und auch Amor Tarek hat großartig verteidigt. Und wie heißt denn der andere? Murillo, über den ich zuletzt ein bisschen immer gemeckert habe, hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja, man muss mal schauen, wie es weitergeht. Da ist noch viel Arbeit drin auf jeden Fall. Und Tim Parker ist, du hattest es vorhin gesagt, 2 Spiele gesperrt jetzt?
Es wird sich zeigen, aber normalerweise kriegst du ja für eine Notbremse, als was es ja geahndet wurde, kriegst du 2 Spiele Sperre, wenn daraus kein Tor resultiert. Weil, wenn daraus jetzt ein Tor resultiert, also aus diesem Freistoß, nicht aus der Szene zuvor, gäbe es nur 1 Spiel Sperre.
Ah, dann mal abwarten. Ja, hast du sonst noch was?
Ja, und zwar für alle, die sich jetzt am Samstag nicht entscheiden können. Also am Samstag spielt ja der Fußballgott Fabian Herbers, wie immer mit deutschem Kommentator auf der Zone, gegen New York City FC. Und am gleichen Abend ist ja das Pokalfinale Leipzig gegen Bayern München. Und für alle, die sich da nicht entscheiden können, macht's genauso wie wir und schaut weder das eine noch das andere. Also, klar, wir freuen uns, dass die MLS auf der Zone läuft. Das müssen wir jetzt nochmal dazu sagen. Aber ich habe wirklich in den letzten Tagen festgestellt, dass halt der Zone zu viel Chicago überträgt. Und ich finde, ich bin jemand, der hasst sowas. Also klar, wenn es an mir gehen würde, sollte man alle Spiele mit deutschem Kommentator ausschreien. Klar, geht ja nicht. Aber wenn du wirklich nur das eine Team bevorzugst wegen irgendeines Spielers, muss ich sagen, nee, ohne mich. Klar, es ist eine super Zeit. Und es ist halt das einzige Spiel, was Sinn machen würde an diesem Wochenende, weil alle anderen laufen halt nachts. Aber ich bitte euch, nächste Woche läuft Chicago gegen, wie heißt es, das Team von Rooney? DC United. Das läuft mitten in der Nacht an einem Donnerstag, also ja, ich bitte euch.
Es gibt auch andere Teams in der MLS, die man mal kommentieren
könnte. Es gibt 24 Teams, ich meine, klar, ich fand es ja super, dass New York Red Bull gegen Atlanta lief, aber irgendwo ist doch mal wieder Schluss. Aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht mehr lange in die Länge strecken. Es ist letztendlich eure Entscheidung, was ihr macht. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer, dass ihr zugehört habt. Gebt uns Feedback. Twitter, Facebook, Instagram haben wir alles. Ihr könnt, wie gesagt, Facebook schreibt ihr US Soccer News. Das war nur Anne tätig, aber das geht natürlich auch dann an uns weiter. Oder halt auf Instagram uns. Oder auf Twitter Box2Box oder MLS Supporters Germany. Hast du noch was, Anne?
Unser Hashtag?
Der Hashtag The Zone. Also DAZN Soccer. Verbreitet ihn. Und
der Hashtag der MLS Podcast.
Ja. Und natürlich Friday for MLS, nicht zu vergessen. Naja, also wie gesagt, wir sind hier wieder schon über 30 Minuten ohne Pause. Mimimi. Nein, also wie gesagt, macht's gut. Euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns am nächsten Freitag wieder in alter Frische. Bis dahin. Bye, bye.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merk und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.